Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir hatten heute einen Gottesdienst, wo viel geklatscht worden ist und das finde ich super. Man darf auch klatschen, man darf auch Sachen anerkennen und das passt auch ganz toll zu dem, worum es heute gehen wird in der Predigt. Wir machen heute oder wir machen fast in diesem kompletten Monat, bis auf die Gemeindefreizeit, eine kurze Auszeit vom Philipperbrief. Also normalerweise, wenn ich hier vorne stehe, ist das Signal, Philipperbrief aufschlagen in der Bibel, es geht da weiter, wir gehen da durch, wollen den durcharbeiten. Aber es gibt halt eben Zeiten im Jahr, da sind andere Themen dran. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, wenn ihr mal einkaufen gewesen seid, auf was für ein Fest wir unter Umständen uns zubewegen. Es ist ja schon kurz nach Silvester, als die Böller rausgeräumt wurden, wurden die Osterhasen eingeräumt und jetzt sind die schon im Abverkauf, weil Ostern ist schon abgehakt für den Einkauf. Aber wir bewegen uns auf Ostern zu. Und heute ist der Start für die sogenannte Passionswoche. Also mit Palmsonntag beginnt die Woche, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus den Weg ans Kreuz gegangen ist, den Weg ins Grab und aus dem Grab wieder heraus. Höhepunkt am Ostersonntag. Heute ist Palmsonntag. Das hat nichts damit zu tun, dass Jesus auf die Palme gegangen ist. Das hat er gemacht bei der Tempelreinigung, sondern das geht darum, dass er begrüßt worden ist bei seinem Einzug in Jerusalem. Und das war für ihn ein ganz wichtiger Moment, weil er auch wusste, was ihn erwartet. Er wusste, er muss nach Jerusalem gehen. Aber er wusste auch, was ihn dort erwarten wird. Und wir möchten mit Jesus mitgehen in dieser Woche. Heute angefangen mit Palmsonntag wollen wir uns anschauen, was dieser Einzug nach Jerusalem, was das mit sich gebracht hat. Und dann geht's weiter mit Gründonnerstag, die ganz herzliche Einladung zu diesem Abendessen mit Abendmahl. Deshalb gibt's auch heute kein Abendmahl hier im Gottesdienst, sondern am Gründonnerstag, wenn er dann ganz privat mit seinen Jüngern Abschied nimmt. Und sich darauf vorbereitet, auf das, was ihn an Karfreitag erwartet. Und wir begleiten ihn heute in Johannes 12 bei seinem Einzug nach Jerusalem. Und ich möchte euch ermutigen, eine Bibel aufzuschlagen, wenn ihr eine dabei habt, mitzulesen. Und dass wir uns anschauen können, wer dort Jesus begegnet, wer dort Jesus begleitet. Und was wir als Begleiter von Jesus lernen können, von dem, wie die anderen auf Jesus reagieren. Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Und ich möchte sie jetzt lesen. Am nächsten Tag verbreitete sich unter der Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, die Nachricht, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen die Menschen Palmenzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu, gelobt sei Gott, gepriesen sei der, der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Jesus ließ sich ein Eselfohlen bringen und ritt auf ihm in die Stadt. Damit erfüllte sich das Prophetenwort. Fürchtet euch nicht, ihr Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt. Er reitet auf einem Eselfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich mit dem, was hier geschah, die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt hatte. Alle, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und wieder zum Leben erweckt hatte, hatten es weitererzählt. Deshalb liefen jetzt auch so viele Menschen entgegen, Jesus entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der ein solches Wunder vollbracht hatte. Nur die Pharisäer warfen sich gegenseitig vor. Nun seht ihr, dass ihr so nichts erreicht. Alle Welt rennt ihm hinterher. Wenn wir uns diesen Text durchlesen, dann stellen wir fest, hier begegnen uns vier Personengruppen. Vier Gruppen von Menschen, die auf Jesus reagieren, als er auf diesem Esel nach Jerusalem eingeritten kommt. Und ich möchte mit uns diese vier Personen anschauen heute, diese vier Personengruppen, und uns fragen, wo würden wir uns vielleicht einsortieren, wenn wir ganz ehrlich mit uns selbst sind? Und was können wir von diesen vier Personengruppen darüber lernen, wie wir selbst auf Jesus reagieren sollten vielleicht. Und am Ende dann eine kurze Zusammenfassung geben mit zwei großen Gedanken, was wir aus diesem Text mitnehmen können. Die erste Personengruppe begegnet uns in den Versen 12 bis 15. Dort sehen wir Menschen, die begeistert sind. Menschen, die Palmenzweige nehmen, um sie auf die Straße auszulegen. Das ist wie heute ein roter Teppich. Damals war es der grüne Teppich. Das war ein Zeichen dafür, dass man ihn willkommen heißt, dass man ihm den Weg bereiten wird. An anderen Stellen wird erwähnt, dass sie ihre Kleider hingelegt haben, dass sie den Weg bereitet haben, dass sie ihn wirklich, dass er nicht durch Dreck gehen muss. Und wen erwarten sie dort? Das wird auch gesagt, wenn sie dort jubeln und preisen und sagen, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Das sehen sie in Jesus, die Ankunft des Königs von Israel. Jetzt müssen wir uns ein bisschen die Situation von damals noch einmal vor Augen führen. In was für einer Zeit lebte Jesus? In was für einer Gegend lebte Jesus? Seit 90 Jahren war Israel kein freies Volk mehr gewesen, die Juden, sondern sie standen unter der Fremdherrschaft der Römer. Sie haben alles diktiert und sie haben den Juden auch manchmal ziemlich zugesetzt. Die Juden waren ein stolzes Volk, bis heute sind sie es, weil sie sich zu Recht als auserwähltes Volk Gottes verstanden und verstehen. Damit passt nicht zusammen, dass ein heidnischer Kaiser über sie herrscht mit seinen Soldaten und das Land entweiht. Gott ist der König über Israel und nicht der Kaiser in Rom. Und deshalb haben sie sich danach gesehnt, endlich wieder frei zu sein. Endlich diese Herrschaft der Römer abzuwerfen. Endlich jemand, der sie wieder befreit. So wie es etwa 150 Jahre vor Jesus schon einer versucht hat im Makkabäeraufstand. Und wo dann einige Jahrzehnte dann tatsächlich auch wieder Freiheit da gewesen ist, bevor die Römer gekommen sind. Und gerade zu der Zeit Jesus, verbunden mit gewissen Zahlenspielereien, die mit dem Buch Daniel verbunden sind, wo davon geredet wird, dass sie noch 490 Jahre warten müssen, haben die Leute bei Jesus, in der Zeit von Jesus erwartet, Gott wird kommen und uns befreien. Es wird der Messias kommen als ein König, der uns befreit. Und alles das bündelt sich hier in diesem Augenblick, als Jesus, dieser charismatische Prediger, dieser Wundertäter, auf dem Weg nach Jerusalem ist. Und die Leute haben erwartet, jetzt beginnt der Aufstand. Jetzt beginnt die Zeit, wo Jerusalem, wo Israel befreit wird. Sie spüren, hier wird Geschichte geschrieben. Wir Deutschen kennen das, wenn wir merken, hier geschieht Geschichte direkt vor unseren Augen. Anfang der 90er, als Ostdeutschland frei geworden ist, wo dort eine Menschenmenge unterwegs gewesen ist und geschrien hat, wir sind das Volk. Jeder, der dabei gewesen ist und gemerkt hat, hier ist irgendwas in der Luft. Hier passiert etwas, was wir uns gar nicht erklären können. Und hier wird Geschichte geschrieben. Und so war das auch damals bei den Juden. Sie merken, hier wird Geschichte geschrieben. Und hier wird dann eine Anspielung gegeben auf ein Zitat, fürchtet euch nicht, ihr Menschen auf dem Berg Zion, euer Esel kommt, er reitet auf einem Eselfohlen. Und dieser Esel, auf dem Jesus reitet, das ist eben eine Anspielung auf ein Prophetenwort aus dem Alten Testament bei Sacharja, wo eben davon die Rede ist, dass der König auf dem Esel kommen wird. Und ich lese euch mal das Zitat in der Gänze vor aus Sacharja. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Also die Leute haben das damals zusammengebracht und sie haben verstanden, dieses Symbol, dass Jesus auf dem Esel kommt, ist ein messianisches Zeichen. Das Zeichen der Befreiung, der Rettung. Die Frage ist, was für eine Rettung? Und das, was die Menschen nicht verstanden haben, als sie Jesus gesehen haben, ist, dass der Esel kein Schlachtross ist. Ein Eroberer kommt auf einem Schlachtross. Aber Jesus, der König, kommt auf einem Esel und will Rettung bringen. Und es ist eine andere Rettung, als die Menschen es erwartet haben. Jesus kommt, um zu befreien, aber anders, als die Israeliten sich das erhofft haben, als sie es erwartet haben. Und vielleicht ist es deshalb keine Überraschung, als sie dann eine Woche später als Menschenmenge vor Pilatus stehen und sehen, wie dieser Hoffnungsträger mit einer Dornenkrone ausgepeitscht, unansehnlich vor ihnen steht. Alle ihre Hoffnungen sind zerstört. Die Juden, die Römer und die jüdischen Herrscher, die mit den Römern zusammenarbeiten, haben scheinbar gesiegt. Und aus Begeisterung wird Hass. Und sie rufen, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Sein Blut komme über uns. Was für ein Umschlag, was für ein Wechsel in der Begegnung. Aus Begeisterung wird Ablehnung, weil sie Jesus falsch verstanden haben. Das ist die erste Gruppe, die uns hier begegnet. Die zweite Gruppe sind die Jünger. Und wie so oft stehen sie da mit einem Fragezeichen im Gesicht. Doch das verstanden seine Jünger damals nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich mit dem, was hier geschah, die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt hatte. Ich denke, die Jünger haben das ganz genauso gesehen wie der Rest des Volkes. Ein Hoffnungsträger. Einer, der echte Befreiung von den Römern bringen wird. Dabei hätten sie in den 3 Jahren mit Jesus genug Zeit gehabt, ihn richtig verstehen lernen zu können. Aber sie haben das nicht. Und sie standen da in dieser Situation und haben ganz falschen Blick auf die Situation gehabt. Sie haben nicht verstanden, was diese Signale sein sollten, die Jesus setzen wollte, damit, dass er auf einem Esel kommt. Die wahre Bedeutung dieser Ereignisse geht sogar an seinen engsten Mitarbeitern und Freunden komplett vorbei. Das zeigt, man kann jahrelang mit Jesus unterwegs sein und trotzdem nicht verstehen, um was es bei Jesus geht. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir uns nicht einbilden, dass wir schon wüssten, was mit Jesus wirklich los ist, als könnten wir ihn komplett erfassen, als könnten wir ihn wirklich verstehen. Was war das Problem der Jünger? Es war eine falsche Perspektive auf Jesus. Ihnen fehlte etwas Entscheidendes, nämlich der Schlüssel zum Verstehen dieser ganzen Situation. Wenn man sich zum Beispiel im Studium intensiv mit Texten beschäftigt, dann kann man manchmal Texte lesen und sich fragen, was soll das alles hier? Was will der mir eigentlich damit sagen? Und bis man plötzlich über eine Stelle stolpert oder nochmal drüber liest und merkt, oh, das habe ich übersehen. Das ist der Schlüssel zum Verstehen dieses ganzen Kapitels, dieses ganzen Buches. Manchmal brauchen wir, um eine Situation zu verstehen, eine kleine Information, die uns hilft, alles richtig einzusortieren. Und genau das war auch der Fall mit Jesus. Paulus, auch einer, der eine falsche Perspektive auf Jesus hatte. Und das hatte fatale Konsequenzen, sowohl für die Jünger von Jesus als auch für ihn selber. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, auch wenn wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben eingeschätzt haben, so wie es die Juden hier getan haben, jetzt schätzen wir ihn nicht mehr so ein. Jetzt haben wir einen anderen Blick auf Jesus. Und dieser andere Blick auf Jesus, dieser Schlüssel zum Verstehen dessen, was hier passiert ist, ist verbunden mit dem, was an Karfreitag und Ostern geschieht. Die Jünger konnten noch gar nicht wirklich verstehen, was es mit Jesus auf sich hat, weil ihnen diese Information über Karfreitag und Ostern gefehlt hat. Vom Rückblick her hat sich ihnen alles aufgeschlüsselt. Alles, was Jesus getan hat. Wer Jesus ist. Was er bedeutet. Und so ist das auch für uns, dass wir von Karfreitag und Ostern her auf Jesus schauen müssen. Sonst gehen uns wertvolle Informationen über Jesus verloren. Dann schauen wir uns Jesus an und verstehen nicht, wer er ist, was es mit ihm auf sich hat. Dann versuchen wir ihn in menschliche Kategorien als guten Menschen, als Wunderprediger, als charismatischen Anführer und so weiter zu verstehen. Aber wir haben keine Ahnung, wer er wirklich ist. Bis heute wird viel über Jesus gesagt. Es werden Filme über ihn gemacht. Es werden Bücher über ihn geschrieben. Vieles wird über Jesus gesagt, was er war, wer er war, was er wollte. Aber jeder Versuch wird scheitern, wenn man Jesus nicht vom Kreuz her verstehen möchte. Und darum verstanden die Jünger erst nach Ostern, was vor Karfreitag wirklich passiert ist. Selbst seine engsten Mitarbeiter haben ihn nicht wirklich verstanden in diesem Moment. Dann haben wir in Vers 17 und 18, ich habe das mal so genannt, die neugierigen Erfahrungssucher. Die gibt es bis heute. Die jedes Event abgrasen, wo irgendwas Besonderes aufgeführt wird. Die auf der Suche sind nach irgendwelchen besonderen Erlebnissen und Erfahrungen. Die alle Gelegenheiten in Anspruch nehmen, um irgendwie doch noch was anderes zu erleben. Oder die einfach nur neugierig sind und die hinter jeder Neuigkeit hinterher pilgern, weil sie denken, was passiert jetzt hier und was ist das? Genau das haben wir auch hier bei Jesus. Wir sind hier in Kapitel 12 des Johannesbriefes. Und wenn wir ein Kapitel zurückgehen, dann sehen wir den Höhepunkt des öffentlichen Dienstes von Jesus vor seiner Kreuzigung. Das ganze Johannesevangelium steuert auf diesen Moment zu in Kapitel 11. Da findet ein Bruch statt. Bis dahin ist Jesus öffentlich wirksam. Und danach sind wir kapitellang nur mit Jesus und den Jüngern unterwegs. Zurückgezogen, im Privaten. In Kapitel 11 sehen wir, wie Jesus einen Menschen von den Toten auferweckt. Das ist eine kleine Vorschau auf das, was mit Jesus selbst geschehen wird. Ein Ausblick auf die Macht, die Jesus hat. Und das, was da passiert ist, hat natürlich die Runde gemacht. Das ist kurz bevor er nach Jerusalem gekommen ist, geschehen. Und die Menschen haben gesagt, hey, habt ihr das gehört über Jesus und diesen Lazarus? Und dann haben sie ihn vielleicht gesehen, den Lazarus, und stellen fest, ja, da wandelt er rum. Und das ist ja wirklich passiert. Die Pharisäer, die Anführer, die wir uns später noch anschauen werden, die leugnen gar nicht, dass das passiert ist. Die wollen das nur unter den Teppich kehren. Kapitel 11 ist der Höhepunkt des Dienstes. Und hier kommen jetzt Menschen, die kriegen mit, Jesus, der sich zurückgezogen hat ein bisschen, taucht plötzlich vor den Toren Jerusalems auf. Und sie wollen diesen Jesus sehen. Der, der dieses Wunder vollbracht hat. Mal sehen, was er noch anstellt. Mal sehen, was er uns noch zeigen wird. Jesus hatte schon öfter mit solchen Leuten, die neugierig waren, zu tun gehabt. In Johannes 6 sehen wir die Brotvermehrung. Jesus gibt den Menschen Brot, als sie hungrig waren, aus einer kleinen Anzahl von Broten und Fischen. Und die Leute kommen zu ihm und sagen, hey, wir wollen noch mehr Brot. Ich meine, hier ist eine Brotspendemaschine. Drücken wir einen Knopf, kommt Brot raus. Ist doch super, brauchen wir nicht mehr arbeiten. Alles toll. Schlaraffenland. Und da fängt Jesus an, mit den Menschen zu reden und zu predigen und sie auf das hinzuweisen, worauf es wirklich ankommt. Und die Erfahrung, die Jesus macht, als er Tacheles mit ihnen redet, darüber, wer er wirklich ist. Seine Erfahrung ist, die Menschen wenden sich von ihm ab. Viele sind nicht mehr mit ihm mitgegangen. Und das sehen wir eben später auch hier in Jerusalem. Es ist die gleiche Erfahrung. Die Leute kommen, um sich einen Wundertäter anzuschauen, weil sie neugierig sind, weil sie was erleben wollen. Aber als sie merken, worauf es wirklich ankommt, dann wenden sie sich von ihm ab. Dann sind sie weg. Das Übernatürliche, das Exotische, das Einzigartige hat natürlich eine hohe Anziehungskraft bis heute. Und viele Menschen folgen Wunderheilern und Wundertätern und Propheten, lassen sich davon begeistern. Das ist bis heute eine Gefahr, der wir anhängen, die in uns schlummert. Dass wir uns von solchen besonderen Sachen beeindrucken lassen und darüber hinaus übersehen, worauf es wirklich ankommt. Ja, Jesus hat Wunder getan. Und auch in Jerusalem, in dieser Zeit, kurz vor seiner Kreuzigung, wird er noch einige Wunder vollbringen. Aber die Wunder waren nie der Mittelpunkt seines Dienstes, sondern sie waren immer nur Beiwerk. Sie sollten seinen Dienst unterstützen. Sie sollten echte Hilfe für Menschen sein. Deshalb hat er vielen, denen er geholfen hat, verboten, darüber zu reden, damit der Blick nicht auf die Wunder ist. Ja, Jesus tut Wunder bis heute. Und das ist ein Geschenk und eine Gnade, wenn wir das erleben. Aber das ist nicht der Mittelpunkt Das Besondere ist nicht der Mittelpunkt unseres Lebens mit Jesus, sondern es ist das, wer Jesus selbst ist als Mensch und Person und was er für uns getan hat am Kreuz. Die Wunder verweisen auf den Dienst Jesu am Menschen, nämlich die Befreiung des Menschen von der Bindung der Sünde. Wir sind gefangen in unserer Schuld, gefangen in unserer Ablehnung, gefangen in unseren falschen Blicken auf Gott und auf Jesus. Und Jesus möchte uns davon befreien, von unserem Eigensinn und von unserem Ungehorsam. Und er möchte uns ein versöhntes Leben mit Gott schenken, durch das, was er selbst getan hat, wer er selbst ist als Sohn Gottes. Und dann haben wir eine vierte Gruppe in Vers 19. Nur die Pharisäer warfen sich gegenseitig vor. Nun seht ihr, dass ihr so nichts erreicht. Alle Welt rennt ihm hinterher. Damit wir das verstehen, müssen wir wieder zurück auf Kapitel 11 gehen. In Kapitel 12, Vers 10. In Reaktion auf das, was mit Lazarus passiert ist, lesen wir, da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen kamen viele Juden nach Bethanien und glaubten nach Jesus. Und vorher auch eben, dass sie Jesus töten wollen. Da haben sie den Entschluss gefasst. Hier können wir nichts mehr unter den Teppich kehren, das wird nicht gelingen, also müssen wir Lazarus beseitigen und wir müssen Jesus beseitigen. Und diese Situation vor den Toren Jerusalems bestärkt sie in ihrem Entschluss, Jesus zu töten. Sie fürchten den Einfluss Jesu auf die Menschen. Und Jesus hatte immer wieder Zusammenstöße mit diesen Leitern des Volkes. Und sie werden sich in Jerusalem massiv verschärfen in dieser Woche. Und sie werden ihn massiv in die Verführung bringen, dass er falsche Dinge sagt, dass sie Gründe finden, wieso sie ihn anklagen sollten. Und sie werden am Ende nichts haben. Sie müssen falsche Sachen aus dem Hut ziehen, um Jesus zu verurteilen. Aber sie haben sich fest das Ziel gesteckt, Jesus zu töten. Und Jesus wusste das und deshalb hat er sich ein bisschen zurückgezogen. Er wollte diese letzte Zeit noch mit seinen Jüngern verbringen, um ihnen wichtige Informationen mit auf den Weg zu geben. Und hier finden wir eine interessante Aussage. Eine prophetische Aussage, obwohl das gar nicht so beabsichtigt war. Alle Welt rennt ihm hinterher. Alle Welt rennt ihm hinterher. Das ist natürlich eine Übertreibung. Das sagt man so, schmeißt man so in den Raum. Alle finden ihn toll, das stimmt ja gar nicht. Alle Welt rennt ihm hinterher. Aber heute, 2000 Jahre später, sehen wir, sie hatten recht. Menschen aus aller Welt rennen Jesus hinterher. Weil sie Jesus, anders als die Pharisäer, eben von Karfreitag und Ostern her verstanden haben und verstehen dürfen. Weil sie sehen, was Jesus für sie getan hat, welchen Frieden er ihnen geschenkt hat, welche innere Befreiung von einem selbst, welche Perspektiven er ihnen gegeben hat für ein anderes Leben außerhalb der Strukturen dieser Welt, wo man Nein sagen kann zu allem, was diese Welt als wichtig und gut hinstellt und sich von Gott her einen neuen Blick schenken lassen kann. Heute rennt ihm alle Welt hinterher. Und bis heute fürchten die Herrscher dieser Welt Jesus. Sie haben nichts gegen einen weichgespülten Jesus, wie er in vielen Filmen vorkommt oder Büchern. Sie haben nichts gegen einen charismatischen Wanderprediger. Sie haben nichts gegen einen Wunderheiler. Aber sie haben etwas gegen Jesus, der der römischen Macht getrotzt hat, indem er ans Kreuz gegangen ist und sich hat hinrichten lassen. Indem er ihr Spiel nicht mitgespielt hat. Indem er eben nicht den Weg der Macht und der Gewalt gesucht hat, was man leicht zerquetschen kann, sondern Jesus ist einen anderen Weg gegangen. Und deshalb fürchten ihn die Mächtigen bis heute. Jesus hat sich dem System der damaligen Zeit nicht gefügt. Und Gott hat die Unschuld Jesu gesehen und hat ihm ein neues Leben geschenkt, hat das anerkannt und sagte, das ist der richtige Weg. Nicht der Weg von Anerkennung, Macht und Gewalt, sondern der Weg der Demut und der Hingabe. Und das hat ja auch den Nachfolgern Jesu Mut gemacht, als sie das gesehen haben. Es ihm nachzutun, es ihm gleichzutun, sich genauso der römischen Macht entgegenzustellen, nicht mit Gewalt, sondern in den nächsten Jahrhunderten sehen wir, wie viele Christen ermordet werden und wie viele verfolgt werden, weil sie sich nicht dem Anspruch des Römischen Reiches stellen wollten, nicht den Kaiser anbeten wollten, nicht mit diesem System mitmachen wollten, keine falschen Kompromisse mit der Macht eingehen wollten. Und dafür werden sie hingerichtet. Und trotzdem werden es immer mehr. Und sie lassen sich töten, ohne Gegengewalt anzuwenden. Und sie erleiden im Gegenteil viel Gewalt. Und das macht den Mächtigen dieser Welt Angst. Denn ein System, das darauf ausgerichtet ist, seine Herrschaft, komme was wolle, zu erhalten, durch Angst und Schrecken vor Konsequenzen aufrechtzuerhalten, so ein System hat verloren, wenn es Menschen begegnet, die keine Angst vor dem Tod haben. Wer keine Angst vor dem Tod hat, lässt sich nicht einschüchtern, sondern zieht sein Ding durch. Und damit verlieren diese Systeme des Schrecken und der Gewalt jegliche Macht über die Menschen. Und das macht ihnen Angst. Deshalb lehnen die Menschen, die Herrscher, Jesus bis heute ab. So wie es die Pharisäer damals getan haben. Also wir haben hier gesehen, 4 Personengruppen, die begeistert waren, die nichts verstanden haben, die neugierig unterwegs gewesen sind und Abenteuer und Wunder und besondere Sachen erleben wollten und die Jesus frei heraus abgelehnt haben, weil sie in ihm eine Gefahr für ihre eigenen Macht und ihren Einfluss gesehen haben. Was können wir daraus lernen? 2 Dinge. Und dann eine große Überschrift über diesen Palmsonntag als eine Herausforderung. Erstens, Jesus ist vielleicht nicht der, den du erwartet hast, aber er ist der, den du brauchst. Jesus ist vielleicht nicht der, den du erwartet hast. Vielleicht hast du deine eigenen Vorstellungen davon, wer Jesus ist, dir ein Bild von ihm gemacht, dir gesagt, so ist er gut, so gefällt er mir, so komme ich klar mit Jesus, so kann ich ihn in mein System reinquetschen. Und so stellt er kein Problem für mich dar. Jesus ist anders. Er begegnet uns immer wieder anders. Wenn wir in ihm nur den friedlichen Wanderprediger sehen, dann geht er in den Tempel und reißt die Tische um. Wenn wir in ihm den Revoluzer der Sozialgerechtigkeit sehen, der Vorgänger der Befreiungstheologie ist, die Systeme umstürzen wird, dann sehen wir einen, der sich vom System hinrichten lässt. Jesus ist immer anders, als wir ihn erwarten. Aber er ist immer der, den wir brauchen. Weil wir nur in ihm Frieden finden. Weil wir nur in ihm Vergebung finden. Weil wir nur in ihm eine Beziehung zum Leben, zum Lebensspender, zum Vater im Himmel finden. Und ich möchte dich herausfordern, heute deine Bilder von Jesus zur Seite zu legen. Egal, ob du schon Jahre mit Jesus unterwegs bist oder ob du noch gar keine Vorstellung davon hast, wer dieser wahre Jesus ist und ihn kennenlernen möchtest. Leg die Bilder, die du dir zurechtgelegt hast, im Kopf zur Seite und begegne ihm in der Bibel ganz neu. Und wir möchten dir dabei helfen, wenn du das in Anspruch nehmen möchtest. Komm nach vorne, red mit uns, wenn du ein neues Bild auf Jesus geschenkt bekommen möchtest und wenn du eine Beziehung zu diesem Jesus aufbauen möchtest. Jesus ist vielleicht nicht der, den du erwartet hast, aber er ist der, den du brauchst. Und Jesus bringt den inneren Frieden, denn nur dieser Friede ist von ewigem Bestand. Es gab viele Revolutionsführer in der Welt, die Frieden bringen wollten. Und man muss sich immer hüten, wenn eine Armee oder eine Gruppe irgendwas mit Befreiung und mit Frieden und Gerechtigkeit im Namen hat. Das bedeutet, sie bringen genau das Gegenteil. Und noch nie hat eine Revolution durch Gewalt und Umsturz dazu geführt, dass dauerhaft Friede entstanden ist. Denn Unfriede kann niemals Frieden bringen. Gewalt kann niemals Frieden bringen. Jesus ist einen anderen Weg gegangen, den Weg des Friedens, indem er sich hat hinrichten lassen. So paradox das klingt. Und damit hat er Frieden gebracht, der ewigen Bestand hat. Erstens Frieden mit Gott, auf dem alles andere basiert und gründet. Frieden für uns selber, dass wir nicht mehr für Sachen kämpfen müssen, für die es sich nicht lohnt zu kämpfen, sondern dass wir uns von Gott das geben lassen dürfen, was wir wirklich benötigen. Und Frieden miteinander,
weil wir nicht mehr in Konkurrenz zueinander stehen, weil wir dem anderen nichts beweisen müssen, weil wir nicht in Kämpfen miteinander verwickelt sind, sondern weil wir alle gemeinsam als Kinder Gottes vor ihm stehen und in seinem Frieden miteinander unterwegs sind. Jesus bringt den inneren Frieden, denn nur dieser Friede ist von ewigem Bestand. Und so möchte ich dir an diesem Palmsonntag zum Abschluss zurufen: Öffne dich für Jesus, so wie Jerusalem die Tore geöffnet hat. Öffne dich für Jesus, der dir echten und dauerhaften Frieden schenken möchte. Amen.